SWR 2 Leben.
Also ich habe erstmal sehr viel gebetet in dem Moment, ne, viele Gebete gemacht, weil ich weil ich ruhiger werden musste.
Aylin Örüncü ist noch immer angespannt. Die Nacht war kurz. Tee soll ihre Nerven beruhigen. Gestern Abend hatte sie das erste Mal Bereitschaft. Die junge Muslima absolviert beim Deutschen Roten Kreuz in Ludwigsburg eine Ausbildung zur Notfallseelsorgerin. Um 23.30 Uhr schlug ihr kleiner grauer Pieper Alarm.
Aber erst als ich aus der Wohnung rausgegangen bin und im Auto saß, wurde ich mir bewusst, Aylin, du gehst gleich zu einer Familie und die erlebt vielleicht den schlimmsten Moment in ihrem Leben. Und da habe ich es erst bemerkt, so realisiert, wie wichtig es ist, da zu helfen.
Aylin Örüncü will Menschen beistehen, die sich durch den Tod eines Angehörigen in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Ihr erster Einsatz? Eine junge Frau starb bei einem schweren Autounfall. Gemeinsam mit einer erfahrenen Kollegin begleitete Aylin die Polizisten bei der Überbringung der Todesnachricht an die muslimische Familie.
Also es war natürlich ziemlich schwierig, weil die Frauen waren sehr emotional, die Mutter war sehr emotional und da kamen auch mal mir die Tränen ab, weil es ja auch mein erster Einsatz war. Das belastet mich gerade. Ich merke gerade voll, wenn ich drüber spreche, ist es wirklich schwierig.
Vor knapp einem Jahr begann Aylin ihre Ausbildung. Den theoretischen Teil hat sie abgeschlossen. Nun muss sie bei 6 Einsätzen hospitieren. Bei ihrem ersten Einsatz übersetzte sie vom Türkischen ins Deutsche, unterstützte die alevitische Familie mit Gebeten und betreute die Geschwister der Verstorbenen.
In dem Trubel vergisst man, dass da auch kleine Kinder da sind und sie das vielleicht ihr ganzes Leben mittragen. Diesen Moment, wo dann die Mutter vielleicht schreit und der Vater dann also so erfahren wird, wie er nie war. Und deswegen bin ich dann eine längere Zeit mit den Kindern einfach im Zimmer gewesen, Türe zu, bisschen mit ihnen gespielt, geredet.
Notfallseelsorger begleiten Hinterbliebene, Überlebende oder Augenzeugen in den ersten Stunden nach einem Trauerfall.
Und dann kamen immer wieder Leute, weil es war halt eine muslimische Familie. Und es kamen immer mehr Nachbarn, die Tante. Und dann waren vielleicht 70 Leute da, plötzlich in der Wohnung. Also die Wohnung war wirklich voll.
Der Umgang mit Trauer und Tod kann je nach Kulturkreis und Konfession ganz verschieden sein. Doch die Notfallseelsorge hat in Deutschland eine lange christliche Tradition. Beim Deutschen Roten Kreuz in Ludwigsburg häuften sich Einsätze in muslimischen Familien, bei denen die Helfer an ihre Grenzen kamen. 2016 wurden erstmals muslimische Notfallseelsorger ausgebildet.
Es war trotzdem fremd für mich auch, weil ich meine, muslimische Kultur gibt es ja eigentlich so gar nicht. Ne? In Ländern gibt es Kulturen und also jeder hat verschiedene Bräuche und Sitten. Ich bin zum Beispiel aus dem Ägäisbereich und es war ein anderer Bereich. Es war auch eine kurdische Familie und die haben auch Klagelieder gesungen. So kenne ich das auch nicht, das Trauern bis jetzt. Deswegen war es für mich auch irgendwie interkulturell oder intrakulturell.
Einmal im Monat treffen sich die interkulturellen Helfer mit ihren christlichen Kollegen, um ihre Einsätze mit einem Psychotherapeuten aufzuarbeiten. Knapp 15 Notfallseelsorger sind im kleinen Gemeindehaus in Oberriexingen zusammengekommen. Aylin nimmt das erste Mal an einer solchen Supervision teil.
Ja, also ich hatte eben vorletzte Woche meinen ersten Einsatz. Und es war dann wohl direkt auch, also ich kann es ja jetzt nicht vergleichen, aber war wohl was Großes im Gegensatz zu anderen Einsätzen. Und ja, es war halt ganz dramatisch. dadurch, dass die kleine Schwester ja dann total also merkwürdig war, die ging in verschiedene Zimmer und hat geguckt, ob da was ist, hat irgendwas genommen. Dann sah ich sie mit einem Telefon und die hat direkt die ganze Familie verständigt.
Also wenn so Großfamilien daraus werden oder so, dann ist es ja immer wichtig, dass letztendlich einer von den Notfallseelsorgern den Hut auf hat, weil der muss ein Stück weit jetzt den Überblick behalten und sagen, okay, wir müssen jetzt nachordern. Das ist in so einem Einsatz erstmal ganz wichtig.
Und die männliche Seite war da irgendwie auch?
Das Gute, deswegen war es so gut, dass die Tochter andere Leute angerufen hat, weil von der Familie, der Mann war eh nicht so, er war zwar sehr traurig, aber er war gefasst trotzdem. Und dann kam der Onkel, der Nachbar und dann waren die auch direkt untereinander versorgt. Das größere Problem gab es wirklich mit den Frauen, also. Und da war eine Frau, die hat die ganze Zeit alle aufgepusht. Also es war richtig schwierig.
Letztendlich haben wir ja in so einer Situation immer nur unsere Intuition. Weil es gibt kein Objektiv richtig oder falsch in so einem Moment. Sondern da müssen sie dann sich selber vertrauen und sagen, okay, und jetzt versuche ich besagte Ölgießerin mal so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen und zu sagen, ich fände es jetzt gut was. Und denen gibt man oft zum Beispiel einen Job.
Wenn man jetzt selber jetzt vielleicht nicht rankommt an diese Person, vielleicht mal einmal, also so ging mir es einmal, ja. Da war einer da, der war dann auch wieder, und ich habe jemanden gekannt aus der Gruppe, dann habe ich ihm gesagt, könntest du bitte zu ihm sagen.
Dass während sich hierzulande Trauernde oft zurückziehen, ist es in anderen Ländern üblich, im großen Kreis zu trauern. In islamisch geprägten Gemeinschaften nach Geschlechtern getrennt. Ziel des Gruppentreffens ist auch die Analyse von Grenzsituationen. Wie können die Notfallseelsorger Angehörige stabilisieren? Welche kulturübergreifenden Strategien gibt es? Was sind die Bedingungen für einen erfolgreichen Einsatz? Und das betrifft auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen.
Es wurde erst die Leiche am Montag freigegeben. Und die, also wenn die Mama oder der Papa ein Kind gesehen hätten, wäre es nicht so schlimm gewesen. 3 Tage müssten sie auf das Kind warten. Und das war schlimm genug.
Das sind so Sachen, wo man teilweise hier nicht weiß. Man geht ja von Leichen aus, die einfach hier auch beerdigt wird. Und okay, wenn es jetzt am Montag freigegeben wird, dann soll es eine Woche später beerdigt werden. Das ist ja bei uns nicht der Fall. Und das war wahrscheinlich auch nochmal ein Punkt, dass sie einfach jetzt da gestanden sind und haben die Information der Türkei gar nicht weitergeben können, wann die Vorbereitung treffen sollen.
Das Wichtigste bei den Einsatz, wir haben auch andere Infos bekommen.
Da die junge Frau an einem Freitagabend verunglückte, gab die Staatsanwaltschaft den Leichnam erst am Montag frei. Die lange Wartezeit ist für muslimische Angehörige oft besonders quälend, da im Islam ein Leichnam möglichst noch am Tag des Todes rituell gewaschen und bestattet werden soll. Das ist hier meistens nicht möglich. Die starren Regeln der deutschen Gesetzgebung sind nur selten auf die Bedürfnisse muslimischer Trauernder zugeschnitten. Darüber hinaus müssen türkische Familien häufig eine Rückführung organisieren, um ihre Familienmitglieder in ihrem Geburtsort beizusetzen.
Tschüss, sage ich. Ja. Alles Gute.
Ja. Dir auch.
Ja. Für alle hier ist die Krisenintervention ein Ehrenamt. Pfarrer Ulrich Graz ist der einzige hauptamtliche Notfallseelsorger.
Wir gehen kurz rüber.
Um 21 Uhr läuten die Glocken der Georgskirche das Ende des Treffens ein. Rasch leert sich der Parkplatz. Die Notfallseelsorger fahren heim. Am nächsten Morgen arbeitet Ulrich Graz in seinem Büro im Pfarrhaus in Oberriexingen. Seit 21 Jahren hat er gemeinsam mit seiner Frau die evangelische Pfarrstelle inne.
Ich möchte mich nochmal erinnern, dass das stattfindet.
Okay. Und du weißt am Montag, dass ich Montag vormittags Auto habe für diese Polizeiausbildung in Böblingen?
Eigentlich wollte er Mediziner werden. Vor seinem Theologiestudium arbeitete er 3 Jahre im Rettungsdienst. Schließlich entschied er sich gemeinsam mit seiner Frau für den Pfarrberuf.
Das hatte verschiedene Gründe, auch im Blick auf das Berufsbild des niedergelassenen Arztes, das mir vorschwebte, so ein Arzt mit viel Zeit, um auch zu Patienten hinzugehen, um sie zu beraten, um Anteil zu nehmen. Und das wurde mir in dieser Zeit klar, dass das eine Illusion ist, schon in der Zeit, heute erst recht. Damals wusste ich allerdings nicht, wie es dann im Pfarramt sein würde.
Als in den 90er Jahren die Notfallseelsorge im Landkreis Ludwigsburg gegründet wurde, war Pfarrer Graz von Anfang an dabei. Während seiner Arbeit als hauptamtlicher Koordinator beobachtete er immer wieder, wie seine christlichen Seelsorger bei der Betreuung von muslimischen Familien herausgefordert wurden.
Wir sind nie von gar keiner muslimischen Familie als Christen, die in der Not zu ihnen gekommen sind, abgelehnt worden. Aber wir selber haben gemerkt, dass wir da doch an deutliche Grenzen stoßen. Und zwar auch zusammen mit der Polizei, mit den Rettungsdiensten. Wenn dann Muslime ihrer religiösen Pflicht folgen und dann auf einmal 50, 80, 100 Muslime zusammenkommen und alle den Menschen in Not beistehen wollen, dann sind wir mit dieser Situation überfordert. Und wir hatten gehofft, dass unsere Muslime dann mit so einer Situation besser umgehen können. Und diese Hoffnung wurde nicht enttäuscht, ganz im Gegenteil.
Rund 100 Notfallseelsorger sind im Landkreis Ludwigsburg aktiv, davon 15 muslimischen Glaubens. Um das Pilotprojekt der interkulturellen Notfallseelsorge zu starten, warb Pfarrer Graz 2016 bei Moscheevereinen, den Kirchen, dem Landkreis und der Polizei um Unterstützung.
Aber wir wollten eben diese islamisch-theologische Fundierung noch dazu bringen, damit wir die Leute aus den unterschiedlichsten Richtungen des Islam auf einen Nenner bringt, zumindest wenn es um diese Aufgabe geht.
Das Ausbildungsprogramm der interkulturellen Notfallseelsorge war ein solcher Erfolg, dass nun eine interkulturelle Schulung in die Standardausbildung des DRK eingefügt werden soll. Auch christliche Seelsorger sollen islamische Bräuche und Riten kennenlernen. Spiritualität ist für viele Notfallseelsorger eine wichtige persönliche Motivation. Im Einsatz sind Gebet und Ritus aber nur ein Angebot.
In der Situation, in der wir zum Einsatz kommen, also kurz nach Eintritt des Ereignisses, ist es so, dass da zunächst mal Glaube, Religion, Konfession in den allermeisten Fällen überhaupt keine Rolle spielt. Sondern zunächst geht es mal nur, die Menschen zu stabilisieren. Und wir vermeiden auf jeden Fall Menschen, mit unserem religiösen Angebot zu überfahren.
Wir beten gemeinsam, Vater unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf
Erden. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى.
In Ludwigsburg füllt sich die Moschee zum Freitagsgebet. Unter den vielen Gläubigen ist Ümit Gül. Sein Vater kam in den 60er Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland. Ümit wurde in der Türkei geboren und wuchs in Deutschland auf. Die Türkei bleibt für ihn wichtiger Identifikationspunkt. Seine zwei jüngeren Kinder leben mit seiner Frau dort, solange sie in die Schule gehen. Seine beiden älteren Kinder studieren in Deutschland. Die Moscheegemeinde ist für ihn wie eine zweite Familie.
Zum Beispiel, wenn Wohltätigkeitsverkauf ist oder so, habe ich ja auch viel mitgemacht dort, ausgeholfen. Dadurch kennt man auch viele. Das sind halt so Sachen, wo man dann über Jahre hinweg einfach die Freundschaften dann wachsen dann viel mehr.
Nach dem Gebet gibt es Lamadschun im Aufenthaltsraum der Moschee. Das Essen wurde gespendet. Die Einnahmen gehen an die Moscheegemeinde. Als Ümit von dem Pilotprojekt der interkulturellen Notfallseelsorge erfuhr, wollte er sofort mitmachen.
Integration ausleben heißt, einfach dort zu sein, wo man gebraucht wird. Letztendlich ist es unser Land, unsere Gesellschaft, wo Bedarf einfach da ist. Ich habe viel bekommen als ein Deutscher mit Migrationshintergrund, mit ausländischen Wurzeln, dass man dann theoretisch auch das wieder zurückgibt, was man bekommen hat. Und das kann ich mit Integrationsarbeit in dem Form kann ich zurückzahlen, ehrenamtlich.
In der islamischen Gemeinde wissen nur wenige von der Arbeit der interkulturellen Krisenhelfer. Deshalb nutzt Ümit seine Kontakte, um für die Arbeit der Notfallseelsorge und das Ehrenamt zu sensibilisieren. An einem Wochenende hat er zu einem Treffen in die Dietib-Moschee eingeladen. Bei Baklava und schwarzem Tee sitzen Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr und des DRK, der Bildungsattaché des türkischen Konsulats, ein Vertreter des Dachverbands Islamische Glaubensgemeinschaft und der Moscheevorstand mit Ümit und Pfarrer Graz zusammen.
Ich würde erstmal alle sehr herzlich willkommen heißen. Erstmal vielen herzlichen Dank, dass wir am Sonntag Zeit genommen haben und einfach mal zusammensitzen über ein Thema ehrenamtliche Tätigkeiten.
Ja, Uli Graz, ich bin der Leiter der Notfallseelsorge. Wir haben das angefangen, weil wir Leute gebraucht haben, weil wir unsere Arbeit besser machen wollten. Wir haben gemerkt, es ist aufwendig, Leute zu gewinnen.
Ich bin der Hans-Peter Briefer von Eva Ludwigsburg. Und ich habe sehr viele Freunde, die zurück sind. Aber ich kann echt nicht derzeit bewegen. Ich schaffe niemanden herzukriegen. Ich sage halt auf Schwäbisch, wenn ich den Hund zum Jagen tragen muss. Ja. Das ist verdammt schwer.
Die Ortsverbände klagen über Nachwuchsprobleme. Sie wollen muslimische Mitbürger anwerben. Fast 5 Millionen Menschen muslimischen Glaubens leben in Deutschland. Doch bisher sind nur wenige von ihnen im sogenannten Blaulicht-Ehrenamt vertreten.
Es ist in der muslimischen Community Hilfsbereitschaft und Helfen ist sehr, sehr wichtig. Aber das kennt man nicht, dieses organisierte Ehrenamt. Hier, wie beim Feuerwehr oder beim Roten Kreuz oder beim THW der Fall ist.
Ich bin Ümit Kaptif, Bildungsattaché, ehrenamtliche Tätigkeit. Das ist etwas Neues für uns, weil wir in der Türkei uns nicht vorstellen können, dass man Feuerwehr ehrenamtlich führen kann. Das ist für uns ein deutsches Rotes Kreuz. Also
sagst du den Namen?
In vielen Ländern werden die Aufgaben von Feuerwehr, Rettungsdienst und Krisenintervention ausschließlich von staatlichen Organisationen übernommen. Gemeinsam suchen die Gesprächsteilnehmer nach Wegen, Menschen mit ausländischen Wurzeln das Ehrenamt näher zu bringen und sie für ein Engagement zu gewinnen.
Wenn natürlich die Imame dann das Team unterstützen, dann hat es auch ein Bild. Dann ist man nicht irgendeiner, sondern da ist man in einem Kreis drin, wo dann akzeptiert wird.
Es müssen anerkannte Persönlichkeiten sein. Wenn die sagen, da gehst du hin, dann ist es klar, da gehe ich hin.
Und da kommen wir sehr gern kommen. Wir mit Flyer, mit allem Möglichen können wir uns da, wie ihr auch, können wir uns da einbringen.
Also das wäre auch so, es werden Pläne für Informationsveranstaltungen und Schnuppertage geschmiedet. Imame und Lehrer sollen als Vermittler dienen, Kulturvereine ihre Netzwerke nutzen. Das Pilotprojekt der interkulturellen Notfallseelsorge kann dabei helfen, das Ehrenamt für alle Mitbürger zu öffnen.
Habe ich hier einen Notizblock.
Eileen bereitet sich auf ihr zweites Bereitschaftswochenende vor. Zu ihrer Ausstattung gehört die lilafarbene Einsatzjacke, die neben dem deutschen Roten Kreuz auch den türkischen Halbmond trägt. Ein fertig gepackter Einsatzrucksack mit Taschentüchern, Kinderspielen, muslimischer Gebetskette und dem Koran. Aber auch ihr frisch gebügeltes Kopftuch.
Ich habe am Anfang die Angst gehabt, ja, das habe ich auch bei der Ausbildung gefragt, ja, also wenn es eine christliche Familie ist, die dann auch ein bisschen so was gegen Muslime hat oder Muslime nicht da haben möchte, würden sich nicht die Leute gestört fühlen, wenn ein Mädchen mit Kopftuch dann plötzlich rein möchte bei so einer Situation? Da haben die gesagt, nein, überhaupt nicht. Das ist eher ein Ausnahmefall. Und da war ich so erleichtert, weil ich habe mir das auch gewünscht. Weil ich möchte nicht zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen oder Deutschen und Türken oder alle möglichen möchte ich nicht unterscheiden. Weil Leid ist Leid und Tod ist Tod. Und dann kann man helfen, egal wer man ist. Das ist also... Wie war das nochmal? Also ein Kranz. Das ist für die muslimischen Fälle eher.
Eileen hat islamische Theologie studiert. Ihre Masterarbeit schrieb sie über Zukunftsperspektiven und Herausforderungen des christlich-muslimischen Dialogs. Sozialarbeit interessiert sie auch als ein mögliches Berufsfeld. Als sie mehrere Freunde und Verwandte beim Sterben begleitete, erlebte Eileen, dass solche außerordentlichen Momente sie nicht abschrecken, sondern bereichern.
Und da habe ich immer gemerkt, dass ich gerne darüber spreche und sie auch mit mir und dadurch helfe. Und ich habe eine andere Freundin erlebt, wie sie ein bisschen auch kollabiert ist. und dann gesehen, wie jeder sich zurückgezogen hat und ich dann irgendwie ruhig und stark wurde. Also so wie eine Berufung ein bisschen.
Das ganze Wochenende wartet Eileen in Bereitschaft zu Hause. Wenn der Alarm anschlägt, muss sie innerhalb von Minuten abfahrbereit sein. Sonntagmorgen um kurz nach 5 Uhr wird sie zum Einsatz gerufen. Dann geht alles ganz schnell.
Oh Gott, ich bin komplett. Hallo? Ja? Okay. Die ist so ziemlich nah am Bahnhof. Ja. Okay, super. Ich brauche auch so 10, 11 Minuten. Okay, gut. Dann bis gleich.
Eileens privates Auto ist das Einsatzfahrzeug. Bisher gibt es nur wenige Informationen zum Einsatz. Von ihrer Kollegin hat sie erfahren, dass es sich um eine muslimische Familie handelt. Ein Familienvater ist überraschend verstorben. Es sollen bereits viele Angehörige eingetroffen sein. Das weckt Erinnerungen an den letzten Einsatz, die Eileen nervös machen.
Also ich habe jetzt zum Beispiel gemerkt, dass ich meine Brille vergessen habe. Ich sehe Gott sei Dank trotzdem ganz gut, aber ich hätte sie schon lieber mitgenommen. Moment, wo kann ich denn jetzt parken? Da hinten eigentlich geht's, gell? Und direkt hier. Nee, richtig.
Die Polizei ist bereits vor Ort. Nach einer kurzen Vorbesprechung gehen Eileen und ihre Kollegin gemeinsam mit dem Polizisten ins Haus.
War eine erfolglose Reanimation und die Leitstelle sagt, wir haben die Ehefrau zu betreuen.
Okay, weißt du schon Bescheid?
Ja, es ist wohl daheim passiert. Okay. Also die wurde
oft dauern Einsätze mehrere Stunden. Heute können die beiden Notfallseelsorgerinnen bereits nach knapp einer Stunde gehen, weil viele Freunde und Verwandte der Familie beistehen.
Gut. Ich schreibe dir nachher das Protokoll. Soll ich dir das schicken?
Das wäre nett, ja, das würde ich gerne lesen.
Brauche ich bloß deine E-Mail-Adresse? Ja, genau. Ich schreibe es mir einfach per WhatsApp. Okay.
Das war sehr gesund eigentlich, so wie es jetzt war. Die haben sich gegenseitig unterstützt und ja, auch versucht, eine gute, ja, sag ich mal, Atmosphäre zu schaffen. Also eine respektable Situation für die Familie, einfach vor dem Verstorbenen, der war auch noch da. Und dementsprechend, ja, war es gut, dass die da waren und ich hoffe auch gut, dass wir da waren. Also ein bisschen konnten wir hoffentlich schon helfen.
Es war sehr hilfreich, dass sie dabei war, weil es einfach von der Nationalität her eine Verbindung geschaffen hat. Und das war sehr, auch von der Sprache her, war das sehr gut, dass du da so eine Brücke bauen konntest. Und ich danke dir sehr für deinen,
ja,
für deine Hilfe und dein Dasein.
Ja, ich auch. Das war ein guter Einsatz,
ja,
denke ich.
Auch.
Okay. Dann guten Morgen.
Guten Morgen.
Auf der Heimfahrt freut sich Eileen nicht nur über das Lob der Kollegin.
Also das waren zwei Polizeibeamte, von denen war einer, der hatte Migrationshintergrund. Und ja, die Notfallsanitäterin, die war auch eine Türkin mit Kopftuch. Und ich fand es halt echt schön. Schön einfach, dass in Deutschland in so sozialen Bereichen dann auch wirklich so viele Muslime und Personen mit Migrationshintergrund auch dabei sind. Das hat mich irgendwie stolz gemacht, darauf in Deutschland zu leben und auch geboren zu sein.
Während Eileen sich von ihrem Einsatz erholt, kreisen Polizeihubschrauber über Ludwigsburg. In einer Großübung erproben 1000 Einsatzkräfte ihr Zusammenspiel. Im Sekundentakt treffen die Einsatzfahrzeuge von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr ein. Mittendrin Ümit und Pfarrer Graz. Bei einer wichtigen Koordinierungsübung wie dieser ist das interkulturelle Team der Notfallseelsorger unentbehrlich.